freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und ich möchte, hören Sie mich gut? Meine Stimme ist ein bisschen belegt, aber ich hoffe, ich halte durch. Ich möchte eine andere Ansatzweise bieten. Wir haben gesehen, dass Worte und besonders unsere Logik sehr an die Grenze kommen, wenn wir über Ewigkeit sprechen oder auch die Seele nach dem Tod. Wir können mit unserem Koordinatensystem von Raumzeit nicht über diese Grenzen hinaus. Und auch die Kunst hat natürlich ihre Grenzen, aber sie hat eine andere Sprache. Und wir haben in der Kunst Visionen und Träume, also wir sprechen auch von einer surrealistischen Kunst. Also ich wage zu sagen, die Kunst kann vielleicht weitere Horizonte eröffnen, aber wir haben natürlich auch nur die menschlichen Vorstellungen und Sprachmöglichkeiten. Ein Bild kann mehr sagen als 100 Worte, 1000 Worte, aber es sind auch wieder Worte, die wir brauchen, um einiges zu interpretieren und zu verstehen. Der zweite Begriff ist der Heilige Geist. Und das ist für alle Künstler und alle Theologen eine große Schwierigkeit, einen Geist darzustellen, begreifbar zu machen, begrifflich zu machen. Und die Kunst hat da auch ihre Möglichkeiten ausgetestet, etwas Unvorstellbares wie einen Heiligen Geist irgendwie in eine persönliche Beziehung zu bringen. Und das Einzige, was bekannt ist meistens, ist eben die Taube. Und sogar der heilige Augustinus hat sich gefragt, warum gerade eine Taube für den Heiligen Geist. Natürlich war das bei der Taufe Christi die Erscheinung, als wäre es eine Taube. Aber der heilige Augustinus hat nicht gewusst, so wie ich das auch nicht gewusst habe bis vor einiger Zeit, dass die Taube ja eigentlich eine Liebesbotin, also wie die Brieftaube, eine weibliche Fruchtbarkeitsgöttin-Tradition hat, wo Astarte und Isis und Aphrodite und Venus schicken Brieftauben, Liebestauben, also eine Liebesbotschaftsbringerin der Liebe Gottes. Und das ist die Erklärung für die Taube und die haben wir in allen Dreifaltigkeitsdarstellungen meistens. Weil die drei Personifikationen, drei Männer, als Dreieinigkeit anstößig geworden ist, da werden wir noch drauf kommen. Es geht also in die Richtung einer Vision und hier habe ich die Hildegard von Bingen als mein Anfangsthema. Ja, und ich möchte vielleicht doch noch hinzufügen, wenn Sie fragen, was hat der Heilige Geist mit der Seele zu tun, würde ich sagen, alles, alles. Und dazu könnte ich drei Bibelstellen zitieren. Und zwar aus der Apostelgeschichte. Und das wäre eigentlich der einfachste Gottesbeweis, den es gibt. Und das wäre so selbstverständlich, dass wir vielleicht ein bisschen dran darüber staunen. Apostelgeschichte 17, 28. In ihm leben und weben und sind wir. Also wir sind im Heiligen Geist, wir sind lebendige Seelen. Und der Atem Gottes, der dazu den Adam eben zum Leben erweckt hat, Ruach, die Ruach als Verkörperung des Geistes Gottes hat ihre Runden gemacht. Also die Tatsache, dass wir leben und atmen, ist eigentlich schon der grundsätzlichste Gottesbeweis. Wenn man das so sieht, es gibt natürlich viele Bewusstseinsebenen und wir können sagen, das ist zu gewöhnlich, aber es ist eigentlich auch ein Wunder. Und die heilige Hildegard von Bingen hat eben versucht, ihre Visionen in Bilder. Die Frage ist immer, wie weit war sie selbst Künstlerin? Das kann eigentlich nicht mehr beantwortet werden. Sie hat vielleicht ein Skriptorium gehabt, wo sie beaufsichtigt hat, ihre Nonnen. Sie war eine Benediktinerin im 12. Jahrhundert und schreibt ganz erschütternd von ihrer Berufung, das aufzuschreiben und der Welt zu veröffentlichen. Und da schreibt sie im Jahr 1141, und ich bitte Sie, das zu korrigieren auf den Blättern, Und siehe, im 43. Jahr meines Lebensalters schaute ich ein himmlisches Gesicht. Zitternd und mit großer Furcht spannte sich ihm mein Geist entgegen. Ich sah einen sehr großen Glanz. Eine himmlische Stimme erscholl daraus. Sie sprach zu mir: Gebrechlicher Mensch, Asche von Asche, Moder von Moder, sage und schreibe, was du siehst und hörst. Doch weil du schüchtern bist, zum Reden einfältig, zur Auslegung und ungelehrt, das Geschaute zu beschreiben, sage und beschreibe es nicht nach der Redeweise der Menschen. Und dann kommt sie in ihre Vision und da zeigt sie eben, wie der Heilige Geist sie erfasst, also wie Feuer aus dem Himmel ihren Kopf ergreift und sie so überwältigt, dass sie also von diesen Visionen schreiben muss, weil sie weiß, wenn sie das nicht macht, würde sie krank werden. Und sie ist sehr oft krank gewesen. Sie hat tatsächlich 81 Lebensjahre erreicht. Und sie hat gewusst, wenn sie das nicht aufschreibt und der Welt mitteilt, dann wird sie buchstäblich sterben und krank bleiben. Und deswegen hat sie diesen Mut gefasst, unglaublich mutig für ihre Zeit. Weil Sie wissen ja, wenn Frauen irgendwelche übersinnliche Visionen gehabt haben, war der Teufel sehr leicht verdächtig, gerade bei Frauen am Werk zu sein. Und das ist jetzt eines der Schlüsselbilder, die ich Ihnen zeigen möchte. Das heißt die Seele und ihr Zelt. Und das ist so schön für unsere Lebensreise, weil sie eben mit Worten und Bildern zugleich versucht, zu zeigen, dass wir eigentlich wie eine göttliche Nabelschnur, das wäre das göttliche Zelt, das kommt schon in das ungeborene Wesen, menschliche Kind, diese Verbindung von Gott her. Und dann kommt auch die Lebensreise, das geht von unten dann hinauf, es kommen fürchterliche Qualen und Versuchungen und Schwierigkeiten, und die Seele wird gefesselt von Teufeln und Monstern. Die Seele wird in eine wienerische Weinpresse. Und man kann sich fragen, in ihrem geschützten Klosterleben, als wenn die Dienerin, wieso weiß sie, wie schwierig das Leben sein kann, außerhalb ihres Klosters. Also die Seele schreit immer wieder auf in diesen Qualen, also immer wieder zerfressen von Teufeln. Dann kommen die Teufel mit großen Überschwemmungen, sie steigt auf einen Berg, sie ruft wiederholt Mutter Zion, Mutter Zion, sagt immer wieder, oder Mutter, wo bist du? Sie hat also diese Beziehung zum Göttlichen und das ist auch interessant hier übrigens, also ihre Darstellung ist, wie heute die Gene, man bekommt also viele Käse mit auf den Weg, also verschiedene Anlagen und manche sind schon von vornherein sauer und schlecht, mit teuflischen Mischungen von Pilzen und manche sind gesund, also das ist alles das Seelenerbe und dann kommt die Lebensweise und schließlich schreit sie, versteckt sich da auf dem Wohnwerk und sie schreit, Mutter Zion, wo bist du? Warum muss ich durch diese furchtbaren Qualen gehen im Leben? Du hast doch ursprünglich gesagt, ich komme von Gott. Ich habe diese Beziehung, wo ist das? Und schließlich hat sie eine leise Stimme, dass ihr Flügel gegeben werden, kommt also aus diesem Versteck in einem Wundwerk endlich heraus. Und schließlich ist sie imstande, dieses göttliche Zelt aufzustellen. Immer noch werden Teufel versuchen, sie zu beschießen und zu belagern. Aber die Engel halten das Zelt zusammen. Und die Teufel können es nicht mehr zerstören. Also es ist ein unglaubliches Bild dieser Seelenwanderung durch das Leben. Und es geht ums Überleben, um diese göttliche Beziehung zu realisieren und wiederzufinden. Aber sie war eine brave, sie musste natürlich die orthodoxe Lehre der Kirche nachvollziehen. Und da war ja natürlich die Tradition, dass beim Tod die Seele aus dem Mund, also weit, also der Atem wieder, der ursprünglich göttliche, und dann Teufel und Engel über dieser Seele einen Kampf ausüben, wo sie hinkommt, also in die Hölle oder in den Himmel. Und dann ist da eben das Fegefeuer, der Höllenfeuer und oben die Seelen im Paradies, die gerettet werden aus diesem Chaos. Und dann kommt natürlich diese Mission des ewigen Lebens. Das ist dann wieder eine Apokalypse. Die ganze Welt wird also durch eine Waschmaschine verwirbelt. Sie spricht auch unglaublich stark schon von Menschen, die die Natur verschmutzen und verpesten. Fragt man sich auch, wieso hat sie da schon das alles gewusst, was heute so aktuell ist. Und immer haben sie eben die weiblichen Wesen und die Geretteten und dann schließlich eben die große Verherrlichung im Himmel. Eine andere Version auch von ihrer göttlichen Beziehung mit dem himmlischen Feuer des Heiligen Geistes ist in ihrem zweiten großen Buch, die Operation D. Also sie hat mit 40 Jahren angefangen zu schreiben und dann bis 80 immer wieder auch großartige Bücher über Naturheilkunde. Sie war also eine der gelehrtesten Frauen aller Zeiten, die interessanteste Frau des Mittelalters, kann man wirklich so sagen. Und sie hat geschrieben, das himmlische Ohr öffnet sich da und das Feuer ergießt sich auf ihren Kopf und sie hat also da die Visionen, sie hat einen Traben Sekretär, Vollmar, der ihr schwaches Latein in schöne klassische Sprache überträgt. Und der hat eine Lieblings-Nonne-Schwester, ein Karin, die an ihrer Seite. Aber sie hat natürlich gekämpft, um ihr Überleben. Sie hat Verschiedenes getan, wie einen reumütigen Verbrecher zu begraben. Und hat ein Interdikt gehabt. Sie durfte jahrelang keine Glocken läuten, keine Messen halten, weil sie gegen den offiziellen Erzbischof von Mainz sich gewendet hat. Also absolut auch ein kämpferisches Leben. Und dann kommen eben ihre Visionen des Göttlichen und des Heiligen Geistes. Und hochinteressant ist, wenn Sie dann das Trinität lesen können, eben das Land Gottes und darüber Gott Vater. Die mittlere Figur ist die feurige Liebe, also das wäre der Heilige Geist. Und das Hochinteressante, was mich jetzt sehr beschäftigt, ist eben diese weibliche Dimension in der Dreifaltigkeit, die natürlich in der offiziellen Kirche nicht anerkannt wird, aber für Hildegard ist die göttliche Liebe, Sie sehen, das ist ein feuriges Androgyn vielleicht, aber die steht auf diesem bösen Drachen, auf einem Übel und ist dieser feurige Engel. Und in der Ostkirche gibt es extra eigene Ikonen, die diesen feurigen Engel als Sophia, als Sapientia darstellen. Also ich habe ein Buch im Kopf, das über diese weiblichen Dimensionen der Heiligen Geistin oder Ruach, das ist ja der Atem Gottes, der Lebensbringende. Also sie haben eigentlich eine Bildsprache für den Heiligen Geist in weiblichen Formen. Aber es sind natürlich alles nur Bildsymbole und das ist ja eine große Kirche. Sie sehen zum Beispiel, hier sitzt sie wieder in ihrem Kämmerlein, in ihrer Klosterzelle. Und das ist wieder dieser feurige Engel, also wieder eine Dreifaltigkeit. Und für sie hat sie diese großartige Vision, dass der Mensch und dann natürlich Christus als der ideale Logos, als der Mensch, also diese Verkörperung des Standes des Menschen, im Mikrokosmos, Makrokosmos des Universums. Also eine hohe Aufgabe für den Menschen, aber eine sehr schwierige, wie wir gesehen haben, und auch natürlich eine umstrittene. Aber sie hat eine Vision, dass der Mensch diese hohe Stellung hat, diese Schöpfung zu betreuen und dass er leider Gottes nicht genug Achtung hat für die Schöpfung, die Natur. Und das ist ja wieder ein heutiges ökologisches Thema. Sie schreibt auch von Frieden, Demut und Liebe, den Brunnen des Lebens. Also Sie sehen, es sind alles Bildversuche, ihre Visionen zu übertragen, die dann auch an ihre Grenzen stoßen, wenn sich man den Glanz und die ungeheure Wucht dieser Visionen ja eigentlich nicht weder beschreiben noch im Bild erfassen, aber das sind alles Versuche, da nur eine Aussage zu machen. Hier ist sie wieder, in ihrer Zelle, und hier sieht er dieser Dreifaltigkeitsengel, wenn ich so sagen darf, und Sie sehen wieder, dass diese feurige Engel eigentlich die Mittelfigur ist, das wäre dann Gott Vater, und das ist ja überhaupt eine Schwierigkeit. Die Ostkirche hat ja verweigert, eigentlich den Schöpfer Gott als Kreis darzustellen. Das hat ja unglaubliche Beschränkungen und Grenzen, wenn man das so darstellt. Aber das ist eine Geschichte, die mich besonders faszinierte. Das ist die Myriditas, die Grünkraft. Und sie schreibt eben von dieser wunderbaren Kraft des Heiligen Geistes, der alles grünt, der wächst, der Leben schafft. Und in der Natur ist diese Heilige Geistkraft das Grüne, das Wachsende, das Gesunde, das zur Frucht treibende. Und da gibt es eben diesen eigenen Begriff, Viriditas, also Grün, Grünkraft. Und wie gesagt, das ist eine andere weibliche Verkörperung der Heiligen Geistkraft. Also, ich könnte sagen, der Heilige Geist ist Lebenskraft, Liebeskraft, auch in der Taube und in der Verwirklichung dieser menschlichen Aufgabe. Lebenskraft, Liebeskraft, Erkenntniskraft. Und dann natürlich Naturverbundenheit und Wachstumskraft. Also damit wäre diese umfassende Beziehung zu diesem sonst so nebulösen Heiligen Geist mit der Taube, ich glaube, sehr umfassend erweitert. Und ich glaube, um das geht es. Und wenn der Adolf Voll schreibt, die linke Hand Gottes, der Heilige Geist, das war immer eine vernachlässigte Dimension, weil man nicht gewusst hat, genau wie man mit dem Heiligen Geist umgehen soll. Und in Wirklichkeit ist jeder Atemzug, wenn Sie so wollen und auch im Glauben das sagen, ist schon ein Beweis, dass der Heilige Geist in uns lebt und webt und wir in diesem Milieu schon umfasst sind. Die Ostkirche hat im Gegensatz zur Westkirche diese Ikone mit Andrei Rubeljew eine bleibende Lösung gefunden. Das war am Anfang des 15. Jahrhunderts Andrei Rubeljew, ein Mönch, der diese tiefe Meditation in dieser Dreieinigkeit. Für die Ostkirche ist das die Darstellung, die heißt auch alttestamentliche Dreifaltigkeit, weil es auf dem Besuch Abrahams beruht, also schon im Alten Testament. Abraham wird ja von drei Enkeln besucht und spricht aber mein Herr zu ihnen, also drei in einem. Und für die Christen war das ein herrlicher Grund, an die Dreifaltigkeit erinnert zu werden, schon im Alten Testament, durch den Urvater Abraham. Und diese wunderbare Ikone ist also eine Versammlung um den Altartisch. Das Interessante ist, dass man bis heute nicht ganz genau weiß, ist es Christus in der Mitte oder ist Gott Vater in der Mitte? Also Jesus sitzt zur Rechten Gottes, das wäre dann die mittlere Figur. Andererseits wieder hat die Hand am nächsten zum Kelch, ist wieder Christus, also Gott Vater oder Christus hier, aber mit dem grünen Gewand, das ist also der Heilige Geist. Und das sind natürlich auch nur Versuche, dieses Geheimnis in Bilder zu fassen. Aber für die orthodoxe Kirche ist also diese Lösung die beste. Während in der Westkirche wird also noch lange versucht, mit anderen Möglichkeiten diese Dreifaltigkeit darzustellen. Sie wissen, das ist ein Grundbegriff für die Christenheit, dass das Wort Trinität kommt ursprünglich von Tertullian, schon im 3. Jahrhundert. Da kommen alle Konzile von Chalcedon und Konstantinopel und Nicea, wo also gerungen wird um diese Vorstellung der Dreifaltigkeit, der Dreieinigkeit, drei in einem und trotzdem Hypostasen, also ganz komplizierte theologische Versuche, diese Dreifaltigkeit zu definieren, was natürlich alles über die menschlichen Grenzen hinaus. Eines dieser Bilder, das die größte Furore fast geschafft hat und ein bisschen direkt radikal aufrüttelt, ist eine Wandmalerei, also eine Deckenmalerei in einer kleinen Kirche, drin am Chiemsee, Urschalling, Sie haben es auf Ihrer Liste. Und da ist in der Decke, im Zwickel, eine Dreifaltigkeit, wo also die mittlere Figur wirklich am glaubhaftesten weiblich ist und das natürlich dann jahrhundertelang übertüncht war und erst Anfang des 20. Jahrhunderts freigelegt wurde. Und jetzt hat dieses Bild eben so große Wellen geschlagen, dass es viele einige Bücher gibt, die diese Dreifaltigkeit nur bis dahin zeigen, weil hier ist ein Ornament, das Sie vielleicht erkennen, als unglaublich sensationell und wagemutig. Es ist natürlich in der Höhe, im Zwickel, nicht so deutlich, wie wenn man es näher fotografiert. Aber Sie erkennen wahrscheinlich die Form der weiblichen Vulva als Geburtszentrum, als Ausgangszentrum des Lebens innerhalb der Gottheit. Und das ist natürlich eine unglaublich wagemutige Möglichkeit, diese weibliche Dimension in der Dreifaltigkeit, die wird dann liebevoll umfasst, also wird fast mit eigenen Händen und in dieser Mantel, in den Falten bildet sich dieses unglaubliche Ornament. Das hat Wellen geschlagen, buchstäblich. Es sind schon einige Bücher mit diesem Cover, aber nur bis zur Mitte. Also eine ganz interessante Sache. Und dann kommen wir nach Wien. Das war im Stephansdom bis ins 18. Jahrhundert, der Töpferaltar von den Wiener Hafenmeistern. Eine wunderbare Darstellung der Dreifaltigkeit. Christus natürlich erkennbar, Gott Vater, Heiliger Geist, alles drei für Männer. Das war ja auch unglaublich schwierig, die Gottheit mit drei verschiedenen Altern, Vater, Sohn, Jüngling. Und dann war natürlich die große Frage, dass die Moslems, andere Glaubensgemeinschaften daraus gesehen haben, dass wir eigentlich drei Götter haben, was überhaupt nicht gemeint war. Und deswegen musste dieser Töpferaltar aus dem Stephansdom entfernt werden im 18. Jahrhundert. Und jetzt finden Sie einen Dreifaltigkeitsaltar mit der Taube. Die Taube ist nicht so anstößig. Die Taube ist auch im Hintergrund und nebulös, schön, populär, aber eigentlich, wie ich sagen möchte, ein schwacher Ersatz für die Dimension des Heiligen Geistes in seiner großen oder ihrer großen Ausrichtung. Ich möchte Ihnen ein paar Bilder zeigen, wie diese Geisteskraft, die ja nicht an sich darstellbar ist, außer in den Bildsymbolen von göttlicher Liebe oder Kraft, wie Künstler, wie Dürer versucht haben, diese heilige Geistkraft zu verinnerlichen, sodass wir also an einem Menschen sehen, er ist erfüllt von diesem Geist. In dieser Entschlossenheit, man hat dieses Werk auch den christlichen Soldaten, also Miles Christianus, genannt, Ritter, Tod und Teufel. Also die Lebensweise, wir sind also männlich natürlich als Paradefigur der menschlichen Haltung durch den Lebensweg. Wir sind also immer begleitet von Tod und Teufel. Die das ist die Vergänglichkeit, die Sanduhr, immer wieder eine Warnung des Menschen. Und dieser Ritter in seinem entschlossenen Ausdruck und in seiner Gewappnetheit bedeutet also, dass wir für diese Lebensreise gut ausgerüstet sein müssen, sonst stauchen wir schon in der Gegenwart. Hühnchen ist auch ein Symbol für Gefolgschaft und Treue, und die Burg, die Ferne, ist also das Ziel, das können Sie dann auch als himmlisches Jerusalem sehen, die Sehnsucht und die Reise erfüllt vom Heiligen Geist, diesen drohenden Gefahren standzuhalten. Die andere Version, zu Dürers Zeiten, um 1500 herum gesprochen, ist also zu Hause zu bleiben und ein Gelehrter zu werden wie der heilige Hieronymus. Also das war die Vita Contemplativa, während die Vita Activa in die Welt hinaus kämpfend, hier schreibend. Aber was hochinteressant ist, natürlich sind auch die getreuen Gesellen und dann auch der Totenkopf eine Ausstattung dieses Studios von Hieronymus. Aber was hochinteressant ist, ist, dass selbst wenn man sich also in einer Klosterzelle oder in einem häuslichen Studium versteckt vor der Welt, die Dämonen geistern jetzt da auf der Decke, in diesen Formen der Maserung dieser Holzbreiten. Also man kann dieser Herausforderung nicht entgehen, die einem das Leben in den Weg stellt. Und das berühmteste vielleicht von Dürers Kupferstichen ist die Melancholie. Also Sie sehen, das ist die Kehrseite des Heiligen Geistes. Und das ist eine wilde Kraft, also Sturm, Feuer, Sie wissen das aus der Bibel, alles schwer vorstellbar im Sinne von Bild. Und hier zeigt Dürer die Kehrseite dieser Geisteskraft und Erkenntniskraft in der Depression. Also er ist selber dieser Engel, der Hartflügel, das ist Dürers Gesicht, er ist ein Nürnberger, eine Frau mit allen Werkzeugen seiner Zeit, und er ist also buchstäblich niedergeschlagen und kraftlos, weil am Himmel erscheint also nicht eine Taube, sondern ein wahrscheinlich ein fliegender Hund, also Fledermausaugen, aber hier ist also der Himmel unheilvoll von diesem nächtlichen Dämon besiedelt, sodass der Mensch nicht die Flügel öffnen kann, darüber hinaus zu fliegen. Da könnte man sehr viel noch interpretieren, eines der bekanntesten Werke, und ich habe auch ein bisschen extra darüber geschrieben, wenn Sie sich noch weiter interessieren. Aber ergreifend ist Dürers Selbstporträt. Er war also in dem Alter, Christus 33 Jahre, oder Dürer hier fast 30. Die Idee, dass das das volle Mannesalter ist, wenn man um 1530 war, war man auf der vollen Höhe der Lebenskraft. Frauen waren mit 15 schon Mütter und mit 40 schon Großmütter oder mit 30. Also für Dürer war die Idee eines Künstlers, Christus gleich zu werden. Es gab ja in seiner Zeit, und Luther hat ja versucht, das auch in Rom zu finden, das sogenannte Schweißtuch der heiligen Veronika, wo Christus sich abgedrückt hat in einem Tuch, durch Blut und Tränen wurde ein Bild gebildet, und Dürer versucht in seinem eigenen Aussehen diesem Christusbild nahe zu kommen. Er fühlt sich also buchstäblich auf den Spur Christi im Sinne von seiner Lebensaufgabe, Christus gleich zu werden, auch in seiner Kunst. Und das ist also dieses Martyrium, dieses heilige Schweißtuch der Veronika. Und das ist auch für mich eines der erstaunlichsten Schöpfungen Dürers. Also Engel halten dieses Schweißtuch als ewige Wahrheit im Universum zur Schau. Und Sie erkennen, dass auch hier Dürer seine eigenen Züge sucht in diesem definitiven Ideal, christusreich zu sein. Die Frage ist natürlich, ob Tiere auch eine Seele haben. Und ich glaube, wenn man Dürers Hasen als Beispiel nimmt, dann ist das ein beseeltes Tier. Es gibt vielleicht auch wieder da verschiedene Stufen vom Bewusstsein. Aber was macht den Dürerhasen so lebendig? Und warum ist das eben auch heute eines der berühmtesten Kunstwerke, vielleicht sogar aller Zeiten, der Hase, der Art zu atmen scheint und lebendig zu sein scheint. Und Dürer hat sogar in den Augen, wenn man das besser sehen könnte, das Fenster kurz spiegeln lassen, um zu beweisen, er hat also diesen Hasen in seinem Studio gehabt. Die Frage ist natürlich, ob ein Hase so schön behaart sitzt, während er jedes Härchen gezeichnet hat. Aber die Faszination ist, wie macht man ein Kunstwerk lebendig als Künstler? Wie kann man diesen Geist, den Heiligen Geist, vielleicht auch den Lebensgeist, übertragen in ein Objekt oder in ein Tier oder in ein Kunstwerk? Und ein anderes Beispiel für diese Beseelung der Welt ist dieses Grasstück, das für sich selbst ein ganzes Universum beinhaltet, wenn man als Künstler auf den Knien diese Wunder in diesem kleinsten Bereich beachtet, dann ist das auch eine Art von Wunder oder sogar Gottes Beweis, dass auch die kleinsten Pflanzen beseelt sind. Und Sie wissen ja, dass man heute sogar weiß, dass Mozart-Musik Pflanzen besser wachsen lässt. Oder dass man auch Tests gemacht hat, wo Pflanzen eine Art Schrei ausstoßen, wenn man sie abschneidet. Also die Seele ist nicht nur unser Eigentum, sondern die Welt ist beseelt. Man hat ja früher auch von Sternen als Alien und beseelten Wesen gesprochen. Und unsere Naturwissenschaft hat versucht, uns diese Sachen irgendwie vollkommen auszureden. Aber die Physik ist heute eigentlich wieder eine Art Mystik geworden, habe ich gelesen. Michelangelo auf seine Art hat es wieder anders versucht, dieses Ringen des menschlichen Geistes in der Materie gefesselt darzustellen. Und für ihn, wie der heilige Matthäus 15,6, also relativ früh in seinem Schaffen, für Michelangelo war eine Gestalt, die im Stein gefesselt war, wie eine Aufgabe, dieses innere wohnende Geschöpf zu befreien. Also eine fast frenetische Leidenschaft, einen Menschen aus dieser Gefangenschaft in der Materie zu befreien. Ein lebenslängliches Ringen gegen die Schwerkraft, gegen die Depression, die Melancholie auch, gegen alle Widerstände des Lebens, diesen Geist im Menschen zu befreien. Und aus diesem Ringen heraus kann man also seine Kunst auch verstehen. Jeremias auf der Sixtinischen Kapelle ist ein quasi Porträt von Michelangelo selbst. Diese Niedergeschlagenheit, während diese riesigen Aufgaben an ihn herangetreten sind, seine unglaubliche Dynamik, auch er traut sich wie vielleicht sonst niemand, Gottvater auch von der Rückseite darzustellen, da gibt es auch eine biblische Tradition dafür, aber wir werden dann noch auf die Schaffung des Menschen kommen, auf Adam. Hier also diese Schaffung der Welt. Wie stellt man also einen Heiligen Geist, eine erfasste Dynamik innerhalb eines Körpers dar? Und wie kommt man damit zurecht, Gott Vater überhaupt darzustellen? Das ist ja immer eine Art von Grenzfall, weil wir haben ja auch eine Tradition, dass man eben Gott nicht darstellen sollte oder dürfte und trotzdem das menschliche Bedürfnis immer wieder diese Möglichkeit doch zu realisieren. Oder hier Jonas mit dem Wal, der also auch ringt hier mit dem göttlichen Auftrag. Der Mensch ist also gefangen in dieser Dynamik zwischen einem Ringen Gottes Aufträge auch zu verstehen und der menschlichen Verfassung, der Zweifel und der Unfähigkeit, diese Dynamik des Heiligen Geistes zu verwirklichen. In Mose sehen Sie das auch. Er kommt also vom Berg Sinai und strahlt, das sind also die Hörner, das ist eine Übersetzung von Hebräisch, wo Hörner und Strahlen dasselbe Wort sind, so ungefähr. Und Moses ist noch bereit, hier aufzuspringen und die Tafeln zu zerschlagen, weil eben das Volk Israel um das goldene Kalb tanzt. Also auch hier diese gefangene Dynamik in der Steinbegrenztheit des Menschen. Also der Kampf zwischen Geist und Körper in der neoplatonischen Tradition, da gibt es ja noch viele andere Erklärungen, wie das bei Michelangelo zu so einer unglaublichen Dramatik und Spannung kommt zwischen Geist und Körper. Er hat ja auch im jüngsten Gericht alle Seelen sind ja wie von Bleiern und Schwerkraften, auch wenn sie schon auf dem Wege sind zum jüngsten Gericht, gefangen in dieser menschlichen Masse. Und dann kommt Christus wie ein Triumphator, stürmt in dieses Weltgeschehen, nicht sitzend und wohnend, wie das so traditionell war. Und die Heiligen erschrecken von dieser Durchbruchskraft des letzten Gerichtes. Und dann haben sie das erschütterndste Detail, da finde ich, oder viele, ist die abgezogene Haut des heiligen Bartholomäus zu Füßen Christi. Und hier haben sie ein Selbstporträt Michelangelos. Das hat man lange auch nicht so gesehen, aber es ist eines der erschütterndsten Bekenntnisse des Menschen, seines Versagens, seiner Sündhaftigkeit. Michelangelo war davon terrorisiert, würde ich mal sagen. Er hat gewusst, er wird verdammt, weil er auch wegen seiner Homosexualität, also er hat gesprochen, er könnte den zweifachen Tod, er fürchtet nicht so sehr den Tod des Endes des Lebens, sondern der zweite Tod ist das jüngste Gericht. Also Sie können sich vorstellen, welche Dramatik und Dramatik sich entwickelt aus diesem Leben. Jetzt mich in Anschluss, der sich hier als Subhuman, also nicht einmal mehr ein Mensch, sondern nur ein Fetzen von dieser Haut in diesem Materium des Bartholomäus. Also wenn Sie das Dürer-Selbstporträt und Michelangelo-Selbstporträt vergleichen, dann sehen Sie diese verschiedene Möglichkeit des Menschen mit diesem göttlichen, mit diesem Heiligen Geist zu ringen. Das ist ein vollkommen unbekanntes Bild von meiner verstorbenen kanadischen Kollegin, Michi Hansen. Und das heißt einfach nur Lazara. Und das hat mich so fasziniert, 1983, wie ich noch in Kanada unterrichtet habe. Sie hat eine Ausstellung gemacht, Schibazeba und verschiedene andere Figuren. Und sie nennt das nur Lazara. Und ich sage, und ich stehe da davor und kann mich da nicht lösen. Und sie sagt, it's your picture, take it. Sie hat mir das auf der Stelle geschenkt. Und diese Lazara ist also aus der Bibel, Lazarus für die Frauen, Lazara. Und sie wird also jetzt im Wirbelwind des Heiligen Geistes zu einem neuen Leben erwacht. Und sie ist wie eine Orantin, sie weiß nicht, wie ihr geschieht. Die Augen sind nur vom Todesschatten eine Träne. Wir könnten sagen, lachendes und weinendes Auge, ein neues Leben. Und sie weiß nicht, wie sie das empfangen soll, während also die Wirbel ihrer Gabe finden, um sie sich entfalten. Sie muss also ein neues Leben finden in diesem Tod, nach dem Tod, also Wenn Goethe sagt, wenn du das nicht hast, dieses Stirb und dieses Werde, bist du nur ein Trümmer, das ist der dunkle Erde. Also wir gehen auch in diesem Leben schon durch verschiedene Todeserfahrungen, die meisten von uns. Und dann kommt es also zu diesem neuen, zu dieser neuen Integration und hoffnungsvoll werden wir dadurch wieder eben in unserem persönlichen Lebensweg gereift und verwandelt. Und zum Abschluss komme ich also zu einem ganz radikalen und wirklich sensationellen Kunstwerk. Ich war also noch nie 6 Stunden auf dem Zug nach Heidelberg in diesem Fall, um ein zeitgenössisches Kunstwerk selbst zu sehen. Das heißt einfach Ruach, also die Heilige Geistin. Der Künstler selbst hat sie also als Holzbildhauer verkörpert, als diesen wilden Aspekt des Heiligen Geistes, der den Menschen auch schicksalhaft bestimmt oder sogar verfolgt. Sie hält also da wie eine Schicksalswirtin fast ein Kindermedaillon mit einem starken Flügel und einem gebrochenen Flügel. Also die Heilige Geistin schickt jedes Menschenleben in die Welt hinaus auf diese gefährliche Reise und waltet also mit diesem Feuer. Also es ist eine ganz, wenn Sie wollen, wilde, verrückte, fast Ruach, die so sensationell ist, weil diese Dimension des Heiligen Geistes viel gewaltiger ist, als wir das mit einer Taube überahmen können. Die Taube verharmlost ja vollkommen diese Dimension. In der Bibel haben sie auch wie Anfälle und der Heilige Geist hat ja auch negative Auswirkungen. Also wir müssen Geister unterscheiden natürlich. Und diese Wildheit der göttlichen Dimension, der übermenschlichen, der kosmischen, das hat sich also Künstler getraut, der vor wenigen Jahren verstorben ist, und das ist 2016 entstanden. Ich wollte es also sehen. Und interessanterweise ist es also in einer Heiliggeistkirche aufgestellt, und der Künstler, ich habe mit seiner Witwe 2 Tage lang sprechen können. Der Künstler hat sich so fest auf diesem Glas innerhalb der Kirche ein Glasvorbau angeschraubt, weil er gewusst hat, die wird sehr kontroversiell sein. Diese Art von Heiliggeist in einer katholischen Heiliggeistkirche, wo man mal da schon da die Taube sieht und hier dieses wilde Weib als Heilige Geistin. Und um das noch ein bisschen zu verstärken, hat derselbe Künstler Bernhard Apfel auch den Widersacher zu ihr geschnitzt. Und zwar so einen Harlekin. Und das ist ja eine Art von teuflischer Lähmung dieser Heiligen Geisteskraft. Also Sie sehen ja den Gegensatz von göttlicher Kraft und weltlichem Widerstand. Der alternative Antreiber tut so, als wäre er auf einem Rad und würde sich in die Zukunft bewegen. In Wirklichkeit hat er eine Dämonmaske und sein Rad hat überhaupt keine Speichen und die sind da und keine Pedale. Und dann schaut er noch dazu harlekinartig in den Himmel und tut auch so, als würde er einen Pfeil schießen. Also in meiner Interpretation ist das wie eine Persiflage oder Alternative zu Dürers Ritter Tod und Teufel in die Welt hinaus, um diesen Heiligen Geist zu verwirklichen. Und hier haben Sie den Widersacher, der alles grotesk zu einem vollen Stillstand bringt. Und gerade diese Figur war gegenüber der Kirche aufgestellt in einem Besucherzentrum, um die Leute irgendwie auch in diese Spannung zwischen göttlichem Geist und weltlichem negativen, dämonischen Geist, diese Spannung zu bringen. Und jetzt ist es so, dass ein neuer Pfarrer diese ganze Figur verbannt hat in einen dunklen Gang Also man hat diese Spannung zwischen Heiligen Geist und weltlichem Geist ausgeschaltet. Und das ist eigentlich auch ein trauriges Zeichen, weil die Wahrung auch dieser Heiligen Geist in der Ruach in die Welt hinauszugehen und eben in Bewegung zu bringen, mit den Risiken und dem ganzen Drama, das da mit verbunden ist, ist also für den Künstler der Essenz seines Lebens, durch diesen Lebensweg, den uns schon die Heilige Hildegard gezeigt hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen, vielen Dank. Es war ganz was anderes, was wir bis jetzt gehabt haben. Herausfordernd, interessant und für mich sehr belebend. Man sieht viele Dinge jetzt unter einem anderen Blick, wo man früher so hinweggeschaut hat. Dafür danke ich Ihnen von Herzen, dass Sie diese Sensibilisierung von uns ausgelöst haben. Und ich denke, Sie haben wirklich tolle Exponate ausgesucht, um uns das so zu verbildlichen. Vielen, vielen Dank. Und ja, haben Sie Fragen? Wir sind alle überwältigt. Bitte.
Ich wollte nur fragen, was man für Material diese darstellen kann, dass
sie
so gelöchert
ist. Holz, es ist ein Holzbildhauer. Ja. Und er hat auch manchmal eben Found Objects auf Englisch. Also er hat da verschiedene Collagen, auch dieses Kinderköpfchen ist in einer Backform. Seine Frau hat mir das von ihrer eigenen Küche, hat sie mir erzählt, hat sie das genommen. Also er versucht auch zu integrieren verschiedene andere Objekte. Und in diesem Fall soll das Kinderköpfchen zum Beispiel zeigen, dass wir ja umfasst sind von einer Hülle, von einer göttlichen Schutzzone, wie die Hildegard, wo man das oft erst ganz spät im Leben findet. Und hier soll diese Backform zum Beispiel, die er verwendet hat, zeigen, dass das Kind zwar vollkommen exponiert ist mit diesen gebrochenen und starken Flügel in die Welt hinausgeschickt zu werden, aber zugleich schon auch umfasst ist von einer Schutzzone. Also da gibt es sehr viele symbolische Verwendungen von verschiedenen Objekten, die er da auch integriert hat in seiner Kunst.
Und das ist eine moderne Kirche, ne?
Das ist in der Heilige Geist, da gibt es eine katholische und eine evangelische, er kleidet sich ein paar hintereinander, und das ist in der katholischen Heilige Geist Kirche. In Heidelberg.
Und ist
die Kirche ist eine Barockkirche, eine Studentenkirche, Universitätskirche. Und der Künstler hat da schon mit dem damaligen Pfarrer diese Vereinbarung getroffen, ein radikal neues Kunstwerk dort aufzustellen.
Ich darf mich erinnern an einen Vortrag des Herrn Karl Kurt aus Bruck aus Graz,
ja,
der uns gezeigt hat, dass in Bruck an der Mur eine heilige Kirche steht, in drei
Jahren.
Ich bin also dort hingegangen, habe mir das angeschaut. Leider geht sie unter diesen vielen Straßen und Brücken, die in Bruck an der Mur sich treffen. Aber es ist eine interessante Darstellung des Heiligen Geistes.
Ja,
ja.
Da gibt es noch unendlich viel mehr zu sagen. Ich möchte jetzt ein Buch schreiben über diese Dimensionen und auch wie viele Kirchen dem Heiligen Geist geweiht sind und wie die Ostkirche, Hagia Sophia, also da gibt es unendlich weitere Dimensionen auch in der Architektur und ebenfalls natürlich in der Malerei. Aber wie gesagt, das ist ein Ansatz für diese andere Dimension, den Heiligen Geist zu verstehen, die ich versuchen möchte.
Ja.
Eine Frage noch. Sie kennen wahrscheinlich die Künstlerin. Und welche Glaube hat sie, um das zu machen, ich sie christlich, ich sie wertgläubig.
Ja, also es handelt sich um einen männlichen Künstler, Bernhard Apfel,
ja,
der 2019 verstorben ist. Und ich habe also seine Witwe Ulrike Apfel kontaktiert. Sie sind katholisch in ihrem Background,
ja,
und sind natürlich dann an der Grenze von traditionellen Orthodoxen mit dieser wilden surrealistischen Kunst, die ihr verstorbener Mann versucht hat. Er hat zum Beispiel in einer anderen Kirche einen Altar zusammengestellt mit Gefangenen aus der Strafanstalt, die ihre verschiedenen Objekte und kleinen Wortkonstellationen auf einem riesigen Altar. Also er hat sich getraut, die Grenzen etwas auszudehnen oder vielleicht sogar zu sprengen und traditionellen Altarbildern.
Ja.
Ja, also ich danke Ihnen sehr für die schweigende Akzeptanz, glaube ich doch.